Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die CDU das Cannabis-Gesetz wieder kippen kann?
Naja, also wenn sie eine so große Mehrheit kriegt, dass sie alleine regieren kann, dann kann sie kippen.
Heute werfen wir einen Blick auf die neuesten politischen Entwicklungen im Bundestag und diskutieren, was diese für das Cannabis-Gesetz bedeuten könnten. Dazu haben wir den Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut eingeladen, der uns nicht nur seine Einschätzung zur aktuellen Lage geben wird, sondern auch interessante Einblicke in seine persönlichen Pläne. Dranbleiben lohnt sich also.
Hello and hi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und natürlich mein lieber Lars.
Hallöchen, mein lieber Julian.
Das Wort des Jahres 2024 ist Ampel aus. Und was das für das Cannabis-Gesetz bedeutet, fragen wir heute den Bundestagsabgeordneten der SPD, Dirk Heidenblut. Herzlich willkommen, lieber Dirk, und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Schönen guten Tag zusammen und gerne.
Hallo, auch von mir. Hallo, lieber Dirk.
Hallo, Lars.
Ich hatte es ja schon angedeutet, das Thema Ampel aus. Dirk, was ist bei euch los im Bundestag?
Mal ganz grob.
Also ganz grob, mit der Ampel ist halt Geschichte. Wir sind jetzt mit den Grünen in einer Minderheitsregierung. Wir versuchen noch das ein oder andere an Gesetzen hinzukriegen, brauchen dafür aber logischerweise eine Mehrheit. Die könnten wir mit FDP oder CDU zusammen bekommen. Ich habe ein bisschen Zweifel. Die CDU hat ja schon deutlich gemacht, dass sie nichts mehr machen will. Vor dem Hintergrund, also ist eigentlich nicht mehr so irre viel los, wobei wir schon noch eine Reihe Gesetze aufgesetzt haben und ich glaube mit den Regelungen zum Schwangerschaftsanbruch und anderen Dingen auch ein bisschen was, was noch sehr wichtig ist, auf den Weg gebracht haben und vielleicht noch eine Chance haben.
Jetzt kommt Werbung.
Hey Lars, ich möchte meine Pflanzen ab jetzt gern drin anbauen und überlege, wo ich das passende Equipment für mich finde.
Moin Großer! Geh mal auf treestools.com, Trees übrigens mit Z. Das ist die deutsche Marke für Grow- und Pflanzenbedarf. Dort bekommst du Komplettsets mit Beleuchtung, Belüftung und Bewässerung.
Das klingt super. Und wie ist die Qualität der Lampen?
Natürlich hervorragend. Trees hat sich sogar auf einstellbare Vollspektrumlampen spezialisiert, die dann die perfekten Bedingungen für Wachstums- und Blütephase ermöglichen. In Zahlen bedeutet das bis zu 2,5 Gramm pro Watt.
Das hört sich aber nach Profimaterial an.
Also, die Growsets gibt es in drei verschiedenen Größen. Es findet jeder das richtige Produkt, egal ob Anfänger, Profi oder CSC-Betreiber. Und es gibt sogar einen kostenlosen Grow-Guide oder die Möglichkeit, einen Beratungstermin mit den Jungs von Trees Tools zu buchen.
Dann werde ich doch gleich mal nachschauen. Dankeschön.
Kein Ding. Also frohes Gärtnern und stay green.
Finde also dein nächstes Grow-Zubehör auf treestools.com. Und spare 10% auf deine Bestellung mit dem Rabattcode Hanfluencer.
Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, du bist ja im Bereich Cannabis auch mal laut geworden aus der Rede von Frau Launert vom 15. November im Bundestag zum Thema innere Sicherheit. Ging ja ganz klar hervor, dass die CDU es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass die das Cannabis-Gesetz wieder rückgängig machen wollen. Und ich zitiere mal ihre aufgeführten Beispiele.
Bandenkriege, öffentliche Hinrichtungen, Sprengstoffanschläge, Folterungen, Schießereien im öffentlichen Raum und leider auch Passanten, die schlichtweg zur falschen Zeit am Ort waren und ihr Leben gelassen haben.
Wie konnte es dazu kommen?
Also genau genommen habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht durch das Gesetz. So viel steht fest. Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Also wir haben ja schon immer im Drogenmilieu es mit Bandenkriminalität zu tun. Wir haben es da schon immer mit Banden zu tun, die nicht zimperlich sind in der Wahl ihrer Mittel. Und wir haben schon immer die Situation, dass das eskaliert. Dass es jetzt gerade eskaliert ist an einer Stelle, das ist wahrscheinlich der Bannkriminalität insgesamt zu danken, hat aber überhaupt nichts mit dem Gesetz zu tun. Und in dieser Enge der Aufzählung bin ich mir nicht ganz sicher, ob bei der Kollegin nicht auch irgendein geschauter Krimi in die Darstellung mit reingerutscht ist. Aber also, wie gesagt, wie es dazu kommt, ist, denke ich, klar. Die Bannmilieus streiten sich um ihre Plätze,
ums Revier, im
Drogenverkauf sozusagen, ums Revier. Und gerade wenn der Schwarzmarkt reduziert wird, dürften diese Kämpfe natürlich auch womöglich nochmal anders aussehen. Man will ja sein Revier dann erst recht verteidigen. Aber deswegen können wir ja nicht hergehen und sagen, wir wollen den Schwarzmarkt nicht verkleinern. Deswegen wird auch die Polizei hoffentlich ihre Tätigkeit nicht einstellen. Also insofern, das ist immer passiert. Das passiert auch jetzt und das wird höchstwahrscheinlich auch künftig passieren. Ich meine, wir haben ja noch genug weitere Drogen, die durchaus illegal sind. Es ist ja nicht so, dass Cannabis das Einzige war, worauf die sich konzentriert haben.
An der Stelle möchte ich aber kurz einhaken, wenn man es jetzt mal als Ganzes betrachtet. Und es war von Anfang an ein Kritikpunkt, sage ich mal, dass die Säule 1 noch ein bisschen dünn ist und dass die Säule 2 eigentlich das Cannabis-Gesetz erst vervollständigt, nämlich dass dann richtige Shops kommen und so weiter. Im Moment ist es so, dass der normalsterbliche Bürger zwar legal Cannabis konsumieren kann, es aber legal nur entweder selber anbauen kann, wenn er denn einen grünen Daumen hat, oder in einem Anbauverein beziehen kann, soweit der Anbauverein zugelassen ist, was auch sehr harzig erst vorangeht und bis die dann mal fertig sind mit ihrer Ernte. Das heißt, aktuell können die legal konsumieren wollen, nur eben, wie gesagt, selber anbauen, aber das ist alles ein bisschen schwierig, auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das heißt, der Schwarzmarkt hat aus meiner Sicht, ich kenne da jetzt keine Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wurde schon mal diskutiert, aus meiner Sicht hat der jetzt mehr Zulauf. Und die Banden, die jetzt zum Beispiel aus Niederlanden etc. kommen, die wollen ihr Revier markieren. Also Revier markieren kann man auch so sagen. Die wollen einen Teil vom Kuchen abhaben. Und ich glaube, das ist jetzt die Übergangsphase, wo das schon noch vielleicht ein bisschen dramatischer werden könnte. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, das wird wahrscheinlich immer sein, das war immer und wird immer sein, aber ich denke, dass jetzt im Moment ein bisschen Reibungspunkt da ist, da das Cannabis-Gesetz nur auf halber Höhe steht.
Also das glaube ich nicht.
Okay.
Es gibt auch keinerlei Zahlen, die das in irgendeiner Form unterlegen würden. Mhm. Übrigens in keinem Land, in dem das passiert ist, kann man das unterfüttern. Weil auch in den anderen Ländern musste der Legalisierungszweig ja erst aufgebaut werden. Also da wird ja das Gleiche für gelten. Und wenn wir uns Portugal anschauen, die haben bis heute keinen legalen Markt. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die einfach mal probieren wollen, die jetzt vielleicht durch das Gesetz sich trauen würden, sich deshalb trauen, jetzt zum Schwarzmarkt zu gehen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil damit machen sie sich weiter strafbar. Also insofern, sie machen sich ja nur mit dem Besitz nicht strafbar, aber das Kaufen und Verkaufen wäre weiterhin strafbar. Insofern, wir haben überhaupt keine Zahlen, die das belegen und das da deutet auch woanders nicht wirklich was drauf hin. Trotzdem hast du natürlich recht. Nur wenn die Säule 2 kommt oder genau genommen sogar Säule 3, also die komplette Legalisierung, die Säule 2 wäre ja nur, will ich nicht abwerten, Modellprojekt wäre auch schon ein guter Schritt. Mhm. Aber nur wenn die Säule 3 auch kommt, die komplette Legalisierung, kriegen wir den Schwarzmarkt bezogen auf Cannabis richtig in den Griff. Weil das Problem ist, dass jetzt sicherlich eine Reihe von Leuten abwandern. Und es werden immer mehr werden, je mehr die Clubs an den Start kommen und je mehr die Menschen die Möglichkeit haben, da was zu machen. Aber das wird nicht reichen, weil insbesondere der Gelegenheitskonsument, der wird dafür womöglich nicht in den Club gehen und der wird sich wahrscheinlich auch nicht die drei Pflanzen anbauen und sich die Mühe machen. So, das heißt, wenn wir es richtig hinkriegen wollen, muss das weitergemacht werden, aber bisher sehe ich nicht, und das sind ja auch die Aussagen, die wir bisher aus dem Innenministerium haben, und selbst das BKA vermutet eher einen Rückgang des Schwarzmarktes, kein Steigen des Schwarzmarktes.
Schön, ja.
Also die Aussagen, die wir haben, sind eigentlich nicht, dass es steigt. Was wir merken, was steigt, ist allerdings der Drang, medizinisches Cannabis zu bekommen. Das ist schon etwas, was steigt, was aus meiner Sicht übrigens wahrscheinlich auch wieder dazu führen wird, dass eher der Schwarzmarkt zurückgedrängt wird, ja. Weil viele, die vorher medizinisches Cannabis haben wollten, mussten ja auch zum Schwarzmarkt gehen. Weil wenn sie es nicht verordnet bekommen haben, dann was blieb ihnen über? Und die zumindest können jetzt auf die ärztliche Schiene, die ja einfacher funktioniert, weil nicht mehr Betäubungsmittelverordnung, also einfacher Verordnungsweg, die können darauf ausweichen. Also alles in allem spricht viel dafür, dass der Schwarzmarkt auch mit Säule 1 schon eingedämmt wird, aber nicht so, wie es sein müsste. Das ist richtig. Aber für eine Erweiterung gibt es keine Hinweise.
Okay. Dankeschön. Ja, also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg. Das will ich mal noch hinzufügen. Aktuell.
Ja, also das auf jeden Fall. Und ich sag mal, selbst wenn es, was wie gesagt, es gibt keine Hinweise, aber selbst wenn es kurzzeitig zu einem Anstieg kommt, was ja dann auch damit zusammenhängen könnte, dass wir die Clubs super verhindert haben über lange Zeit und dass sie ja jetzt erst entstehen. Und wie gesagt, das mit dem Eigenanbau ist ja auch nur ein Teil. Also selbst wenn das passieren würde, ist das immer noch kein Grund, das Rad zurückzudrehen und 4 Millionen Menschen wieder in die Kriminalität zu treiben. Also erstens kein Hinweis darauf und zweitens, selbst wenn das passieren würde, wäre das kein Grund, die Kriminalisierung wieder einzuführen. Das wäre ein Grund, dass die frei werdenden Kräfte, und die werden frei. Berlin hat das ja schon sehr deutlich gezeigt, wie viel weniger Strafverfahren jetzt tatsächlich laufen, dass die frei werdenden Kräfte sich vielleicht sehr, sehr deutlich auf den Schwarzmarkt konzentrieren. Und da hat man doch dann auch die Gelegenheit und die Zeit, wenn man nicht mehr hinter den Konsumenten herrennen muss.
Ja, also wenn man es aufs Wesentliche runterbricht, ist es halt ein Markt, ja, und es gibt eine Nachfrage und die möchte gedeckt werden, ja. Und die Konsequenz ist, dass man ja irgendwo eine Möglichkeit schaffen muss, um diese Nachfrage zu decken. Und das wäre dann eben tatsächlich Säule 2 beziehungsweise 3.
Ja, wobei, und das spricht auch dafür, dass der Schwarzmarkt wahrscheinlich sich nicht ausweitet, wir ja auch aus anderen Ländern wissen, die schon komplett legalisiert haben, dass der Markt gar nicht so exorbitant anwächst. Also bei Kindern und Jugendlichen sogar zurückgeht, wenn ich mir Kanada anschaue, im Gesamten etwas stabil bleibt, aber nicht wirklich anwächst. Und wenn er nicht wirklich anwächst, dann wird jedes Gramm, das wir aus einer legalen Quelle zur Verfügung stellen können, den Schwarzmarkt reduzieren. Das ist ja die Grundidee. Und richtig, wenn wir ein Verkaufssystem finden, und das müssten wir allerdings innerhalb der EU auf den Weg bringen. Da wissen wir ja, wie schwierig sowas sein kann. Aber wenn wir einen Verkaufsweg finden, dann werden wir deutlich, deutlich mehr Erfolge erzielen. Also muss die Säule 2 mit den Modellprojekten und es muss dann auch Säule 3 kommen.
Wenn du jetzt Zwischenbilanz zur Entkriminalisierung ziehen würdest, persönlich, wie wäre das?
Also insgesamt kann man natürlich noch schwer Zwischenbilanz ziehen. Wir haben seit 1.4. die Entkriminalisierung, seit 1.7. die Clubs, so richtig Ergebnisse, zu denen man was ziehen könnte. Das habe ich ja auch versucht in meiner Rede zu sagen. Deswegen fand ich es ja auch sehr leichtfertig, von den Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU so zu tun, als gäbe es schon irgendeine Zwischenbilanz. Die gibt es schlicht nicht. Aber das, was ich auf jeden Fall spüre, ist, wir haben einen Riesenschritt bei Prävention getan. Es ist noch nie so viel berichtet worden über Cannabis. Und zwar nicht darüber, dass man jetzt endlich mal loskonsumieren soll, sondern darüber, was sich dahinter verbirgt, wie man damit umgeht, was man macht. Es gibt jetzt Aufklärungsgeschichten. Es gibt Jugendinitiativen, die in Schulen darüber berichten, die auch davor warnen, was ja bei Jugendlichen absolut richtig ist. Es war noch nie so viel Aufmerksamkeit in den Medien. Das kann man schon mal aufheben. Bitte?
Podcasts,
ja. Es war noch nie so viel Aufmerksamkeit, wo auch immer man die kriegen konnte. Wir bekommen mit den Clubs neue Präventionsmöglichkeiten. Wir hören aus der Suchthilfe, zumindest haben wir das aus der Berliner Suchthilfe im Ausschuss schon gehört, dass tatsächlich die Offenheit, mit Problemen zur Suchthilfe zu kommen, größer geworden ist. Weil ist doch klar, wenn ich mich nicht mehr selbst da in die Strafbarkeitsecke stelle, oder Angst habe, dass wenn ich dann was sage, ich sofort, oh, da ist so einer und der ist ja auch so. Das heißt, die ersten Ziele aus meiner Sicht, das deutet sich an, was Gesundheit, was Suchtprävention, was viele andere Aspekte angeht, die können wir durchaus erreichen damit. Alles Weitere wird die Evaluation zeigen und die ist im Übrigen aus meiner Sicht mit einem Jahr schon viel zu knapp angelegt, zumal die Clubs von dem Jahr ja schon mal ein Vierteljahr gar nicht da waren, also gar nicht da sein konnten, faktisch ein halbes, weil die müssen ja jetzt erst anbauen und loslegen. Also insofern eigentlich zu kurz. Die Idee war ja, dass wir es in dieser Legislatur noch eine Zwischenbilanz ziehen könnten. Das wird jetzt so oder so nicht funktionieren, egal wann die Evaluation kommt.
Wo bewertest du eure Regierungsarbeit eher kritisch? Was hätte man anders machen können aus deiner Sicht?
Jetzt in Bezug auf Cannabis, also jetzt auf das Gesetz.
Ja, genau.
Ja, okay. Also ein Punkt, der mir völlig fehlt und den ich gerne anders gemacht hätte, aber da hatten wir halt einen Partner, der mit dem Geld nicht so bereit war mitzugehen. Aus meiner Sicht hätte es parallel eine vernünftige Absicherung der Suchthilfe geben müssen und deutlich mehr Präventionsmittel. Also was die Mittel angeht, was die Absicherung der Suchthilfe angeht, das ist viel zu kurz gekommen. Und wenn ich ein Gesetz mache, in dieser Art muss ich das eigentlich mit reinpacken. Ansonsten bin ich der Ansicht, wir haben die Clubs ein wenig überreguliert. Ich glaube schon, dass es richtig ist, sie zu regulieren. Ich glaube auch, dass es richtig ist, eine Aufsicht zu machen. Aber ich glaube, dass wir einige Punkte wirklich übertrieben haben, was die Sache schwerer macht und am Ende nicht positiv sein wird, weil es die Schwarzmarktbekämpfung schwieriger macht und für die Menschen schwerer macht, legal was zu bekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir, was die Konsumfragen angehen, auch ein bisschen anders damit umgegangen werden. Ein Beispiel ist, ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum wir in den Clubs keinen Konsum ermöglicht haben. Das hat nun mit Gesundheits- und Jugendschutz nichts zu tun, weil die Jugendlichen kommen in die Clubs nicht rein, die dürfen ja gar nicht. Und die, die da reinkommen, wollen Cannabis konsumieren. Also das ist jetzt im Gegenteil, die schicke ich jetzt an Stellen, wo andere auch sind, kann ich nicht verstehen. Also es gibt so ein paar Sachen, da hätten wir durchaus besser sein können. Aber ehrlich gesagt, ich bin strunzfroh, dass wir jetzt endlich diese Kriminalisierung weg haben und dass viele, viele Menschen erleichtert durchatmen können und sich nicht mehr Sorgen machen müssen, was ihre persönliche Situation angeht, aber vielleicht auch Familie, Arbeitsplatz. Da hängt ja unendliches Führerschein, was auch immer dran hängt. Also insofern, ja, man kann an jedem Gesetz was besser machen. Jedes Gesetz ist ein Kompromiss. Also wenn es an mir gegangen wäre, hätten wir ein paar Punkte bestimmt anders geregelt. Aber bitteschön, jetzt haben wir es so und ich bin sicher, das wirkt auch schon positiv.
Also man merkt dir das schon an, dass du für das Thema auch sehr brennst und du bist in der Szene ja auch schon so eine Art Galionsfigur. Woher kommt denn eigentlich dein Engagement für diese ganze Thematik?
Also zum einen engagiere ich mich für viele Themen, wo mich Ungerechtigkeit nervt. Und ein Kernpunkt ist, dass ich es einfach nicht gerecht fand, dass Menschen für etwas verfolgt werden, womit sie niemandem etwas antun, außer, und das kann ich nur immer wieder sagen, ich empfehle keinesfalls Cannabis zu sich zu nehmen, außer sich selbst. Aber das ist meine Entscheidung. Das ist eben auch, wenn ich was anderes mache, was eigentlich nicht ungefährlich ist, dann muss ich das selbst entscheiden. Also das ist schon ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, ich habe ja im Bereich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch mit Menschen mit Suchterkrankungen gearbeitet. Und ich habe gemerkt, welche verheerenden Folgen die Kriminalisierung für diese Menschen hat. Das ist nämlich überhaupt keine Hilfe, sondern eine zusätzliche Beschwernis, ein zusätzlicher Druck, ein zusätzlicher Gesundheitsschaden ist. Und deswegen war ich schon immer der Ansicht, ich gebe zu, ich bin das auch bezogen auf alle Drogen, dass man Konsumentinnen und Konsumenten nicht strafrechtlich verfolgen darf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Damit kriegt man die Sache nicht in den Griff. Die Verkäufer, Verkäuferinnen, die Hersteller, Herstellerinnen gerne, soweit es sich um synthetisches Zeugs handelt. Aber doch bitte nicht die, die es nehmen. Denn entweder schaden sie sich selbst, aber ohne dass ein Schaden entsteht, dann okay. Oder sie brauchen Hilfe, da nützt ihnen aber der Knast nur wirklich gar nichts. Also insofern ist das wirklich so ein Herzensanliegen von mir, weil ich einfach glaube, wir tun den Menschen unnötig Verfolgung an. Und wenn es nötig ist zu helfen, verhindern wir noch die Hilfe. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das finde ich sehr schön, deine Einstellung, und bricht also ein bisschen das, was wir über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, gepredigt bekommen haben, gehört bekommen haben, was in den Köpfen verankert war, wie es gemacht werden sollte. Aber eben, dass man auch mal die Sachen überdenkt, die über Jahrzehnte vielleicht gut gelaufen sind oder eben nicht gut gelaufen sind und einfach mal einen neuen Ansatz sucht. Und
genau.
Deswegen finde ich das gut. Genau,
wir haben ja das Ergebnis, dass es nicht funktioniert hat. Bei uns sind die Zahlen stetig gestiegen. Wir haben es nicht zurückgedrängt. Wir haben eine minimale Menge des Zeugs, was ins Land gekommen ist, überhaupt nur abgefangen. Also wir haben auch keine Schwarzmarktbekämpfung auf die Kette gekriegt. Mhm. Wir haben gerade bei den Jugendlichen steigende Zahlen, also auch der Jugendschutz, völlig nicht auf die Kette gekriegt. Und da muss man doch irgendwann mal seinen Ansatz überdenken und sagen, jetzt müssen wir mal einen anderen Weg gehen. Und der wissenschaftliche Dienst hat ja uns sehr deutlich aufgezeigt, dass es sozusagen, dass Restriktion als solche nicht erkannt werden kann als das Mittel, das die Sachen löst, weil es gibt Staaten, die noch restriktiver sind als wir und die haben noch viel mehr Probleme als wir. Mhm. Und es gibt Staaten, die sind extrem locker, also noch lockerer, als wir es jetzt sind, und die haben weniger Probleme. Es gibt auch das Umgekehrte. Ich glaube, es ist der vernünftige Mix, deswegen ärgert mich die Präventionsfrage so. Es ist der vernünftige Mix, der am Ende hilft. Und da müssen wir sicherlich am Gesetz und an insgesamt unserer Entwicklung noch einiges tun, weil so einfach geht es jetzt auch nicht, dass wir jetzt ein Gesetz gemacht haben, jetzt wird alles besser. Das wird eben auch nicht das Ergebnis der Evaluation sein. Wäre mal mein Tipp.
Jetzt ist es ja so, es stehen Neuwahlen an. Ich glaube, der Februar ist anberaumt worden.
Noch nicht. Also wir haben jetzt in der nächsten Woche ja diese formale Vertrauensfragengeschichte, wenn die negativ beantwortet wird, wovon man wohl ausgehen kann, es sei denn, der Herr Lindner dreht um und sagt, die FDP votiert jetzt doch für Herrn Scholz, das wäre dann schon ein echter Knalleffekt, aber sagen wir mal, also sie geht wohl negativ aus, weil SPD und Grüne wahrscheinlich noch für ihn votieren werden, aber die anderen eben nicht mehr, dann ist wohl abgesprochen mit dem Bundespräsidenten, wobei der ist frei am Ende in der Entscheidung, aber es ist wohl in diesen Gesprächen geklärt worden, dass dann der Bundestag aufgelöst und der 23.02. als Wahltermin angesetzt wird. Das wird dann, denke ich, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten auch offiziell bestätigt werden.
Und wann wird dann eine neue Regierung gebildet?
Der Bundestag muss sich binnen 30 Tagen nach der Wahl konstituieren. Also bis dahin sind noch die alten Abgeordneten sozusagen am Ruder. Die können natürlich keine Regierung in irgendeiner Form zusammensetzen. Wenn der Bundestag sich konstituiert hat, gehen wir mal von Mitte März aus. Dann und auch auf dem Weg dahin finden schon die Koalitionsverhandlungen statt. Naja, und bei Koalitionsverhandlungen haben wir zwischen, ich glaube, 6 Wochen und 6 Monaten schon alles erlebt. Das wird ein bisschen von den Wählerinnen und Wählern abhängen. Wenn wir am Ende wieder nur eine Dreierkonstellation hinkriegen, also sagen wir mal CDU mit SPD, SPD mit Grünen, CDU mit Grünen, das geht alles nicht in Zweierkonstellation, sondern es muss noch ein Dritter, also entweder die drei zusammen oder die FDP kommt doch rein und es muss dann noch damit zusammen oder was weiß ich, Thüringen, wir haben ja ganz merkwürdige Ergebnisse inzwischen. Also das wird ein bisschen auch davon abhängen. Eine Dreierkonstellation wird deutlich länger dauern in der Verhandlung. Bei der Zweierkonstellation, das haben wir bei den beiden Vorgängerregierungen gemerkt, geht es meist etwas schneller. Aber auch da kann man sich verhaken an einem Thema. Oder wie Herr Lindner ja auch schon mal vorgemacht hat, man kann dann sagen, ach nö, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und zack, sucht man sich einen neuen Partner. Also ich sag mal, bestenfalls Mai, schlechtestenfalls Juni, Juli irgendwann, wäre mein Tipp, steht die neue Regierung.
Gehen wir mal davon aus, dass die CDU an Mehrheit gewinnen würde. Wie wahrscheinlich ist es, dass die CDU in der kommenden Legislatur das Cannabis-Gesetz wieder kippen kann oder würde?
Naja, also wenn sie eine so große Mehrheit kriegt, dass sie alleine regieren kann, dann kann sie kippen. Wir wissen ja, der Bundesrat, wobei der würde wahrscheinlich auch keine Gegenwehr leisten, aber selbst wenn im Bundesrat dann die Mehrheit nicht so klar wäre, der Bundesrat ist eigentlich nicht zustimmungspflichtig, der könnte dann verzögern, aber letztlich könnte man, jetzt gehe ich nicht davon aus, dass die Mehrheit sich so entwickelt. Wenn sie einen Partner braucht, wird es von dem Partner abhängen, was sie durchsetzen kann. Und das wird ehrlich gesagt, glaube ich, da wird es sich nicht allein aufs Cannabis-Gesetz zuspitzen, sondern da ist dann in den Koalitionsverhandlungen, gibt es ja viele Punkte, an denen man weit auseinander ist. Also ich sag mal, Schuldenbremse, Riesenthema, viele andere Punkte. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob die CDU so viel federn lassen will dafür, dass sie so viel erreicht beim Cannabis-Gesetz. Mein Tipp ist, dass es ganz geschliffen wird, glaube ich nicht. Dass es zu Veränderungen kommt, das kann natürlich in Koalitionsverhandlungen passieren. Aber dass es sozusagen das Rad zurückgedreht wird, dazu müsste die CDU, CSU tatsächlich alleine regieren können. Oder sich doch mit der AfD zusammentun. Dann wäre das natürlich auch möglich, aber das hat Herr Merz ja ausgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Interessant, ja, und mal auch davon abgesehen, also eben, das ist ja völliger Schwachsinn, wäre irgendwie das alles wieder zurück zu dingseln. Also, naja, gut.
Ja, es gab ja immer zu der DDR-Zeit den Spruch, vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, schauen wir mal.
Ja. Aber Dirk, was ich gelesen habe, wir hatten die Linda Heidmann vom Bündnis 90, der Grünen hatten wir ja auch schon im Podcast gehabt. Und die hatte einen Post gemacht zu deiner Zukunft in der Bundesregierung. Und wie es aussieht, wirst du nicht mehr kandidieren.
Also in der Bundesregierung war ich ja nie, das will ich nur noch mal klarstellen. Ich war ja nur im Bundestag, das ist schon ein Unterschied, aber es ist richtig. Ich habe bereits zu Beginn dieser Legislatur, also es ist nicht, dass ich durch irgendwas verprellt bin oder keine Kraft mehr habe oder keinen Bock mehr habe. Ich habe zu Beginn der Legislatur direkt erklärt, dass das meine letzte Legislaturperiode sein wird. Gerade weil ich es auch nicht davon abhängig machen wollte. Also man hat am Ende immer Dinge, wo man gerne noch weiter dran arbeiten würde, aber dann kommt man nie zu einem Ende. Und insofern ist es richtig, ich stehe nicht mehr zur Wahl, ich trete auch nicht mehr an.
Ja. Ja, wie soll es denn dann ohne dich weitergehen?
Ja. Also ich bin ja nicht alleine. Die Linda Heidmann war ja schon ein gutes Beispiel. Die Kirsten Kappert-Gonter ist auch ein gutes Beispiel. Das sind jetzt beides Grüne, aber Carmen Wegge wird wieder antreten. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie gute Chancen hat, da wieder reinzukommen. Und die war ja, also wenn man von Ikone redet, ist eigentlich gebührt eigentlich Carmen dieser Titel, zumindest. Wenn ich mir so angucke, mit welcher Werf sie da auch immer eingestiegen ist. Und ohne sie muss ich ausdrücklich sagen, auch wenn ich das im Gesundheitsbereich ja verhandeln musste, das lag nun mal daran, dass ich Gesundheitspolitiker bin und es nicht im Innenbereich liegt, aber ohne sie wäre das nicht gegangen, überhaupt keine Frage. Es kommen sicherlich noch einige nach. Der Kollege Stein, der im Verkehrsbereich das gemacht hat, auch ganz klar auf der Linie. Also da sind ganz viele, da wird es jetzt nicht daran scheitern, dass ich nicht mehr da bin, sondern es werden sich ja nicht alle zurückziehen und im Zweifelsfall muss ich dann den einen oder anderen mal anrufen und sagen, was ist los, du hast dich sonst immer positiv geäußert, jetzt bloß, weil ich nicht mehr da bin, machst du nichts mehr, komm mal aus der Hut. Nein, das wird nicht nötig sein. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch, da soll man sich nicht überbewerten. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich jetzt dabei sein durfte und dass ich diesen Wechsel erleben durfte, da hat man lange für gekämpft, hat man sich für eingesetzt, aber das werden andere jetzt weiterbringen, da bin ich sicher.
Sehr schön. Ich möchte kurz eine Frage einstreuen. Dirk, du als Privatperson, wenn du dich dann aus dem politischen ich will nichts falsch sagen.
Von der politischen Bühne.
Von der politischen Bühne zurückziehst. Wir haben uns ja auch schon mal getroffen, wo wir in Hamburg zu Hamken waren, vergangenes Jahr, war ein sehr angenehmes Treffen mit dir. Man konnte sehr gut mit dir reden und konnte einfach direkt auf dich zugehen. Also du bist ein sehr angenehmer Typ. Mich interessiert jetzt wirklich, was kommt danach? Was hast du geplant, wenn du uns daran teilhaben lassen möchtest? Wären wir sehr dankbar.
Also politisch nichts mehr, außer dass ich es noch ein bisschen im Auge behalte. Aber ich hasse auch immer die Leute, die dann aufgehört haben und es immer alles besser wussten und schon immer auch besser wissen. Ja. Das müssen schon die anderen machen. Also wenn man mich fragt, werde ich natürlich gerne noch mal einen Kommentar abgeben, keine Frage. Aber ich werde da niemandem im Nacken sitzen, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, ja gearbeitet in einer Organisation, die mir immer noch sehr am Herzen liegt. Ich glaube, das werde ich fortsetzen, ehrenamtlich fortsetzen. Meine hauptberufliche Tätigkeit endet ja mit dieser Bundestagstätigkeit. Also da bin ich dann sozusagen Rentner und das werde ich auch genießen letzten Endes. Ich habe auch ein paar Kleine, um die man sich kümmert, die, glaube ich, auch schon sich freuen, wenn sie mehr von mir haben. Und ich habe lange Jahre Theater gespielt. Das werde ich vielleicht auch mal wieder machen. Jetzt kann ich ja die Großväter spielen. Also läuft. Neue Rollen sind quasi garantiert. Nein, also es gibt schon viele Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Vor allen Dingen auch mehr Sport machen wieder. Das kommt beim Bundestag häufig zu kurz. Also man rennt zwar viel, so von einer Ecke zur anderen, aber ich habe auch immer gern Mannschaftssport gemacht. Das ist auch etwas schwierig, wenn man mal vor Ort, mal woanders ist, da will einen auch keiner so richtig in der Mannschaft haben. Also insofern, dann gibt es eine Reihe Dinge, die ich mir dann hoffentlich gönnen kann. Mal schauen.
Das klingt hervorragend. Vielleicht kann man ja so Fahrradtrainer irgendwie im Bundestag stellen und dann bei der Debatte dann nebenbei noch ein bisschen Sport machen.
Und Strom produzieren. Das wäre natürlich sozusagen, da können wir den Bundestag komplett 734, nach dem nächsten nur noch 630 Abgeordnete, die kontinuierlich am Fahrrad, das müsste man mal als Vorschlag bringen, da wird der Bundestag wahrscheinlich hell erleuchten, ohne dass auch nur ein einziges Kilowattstunde irgendwo verbraucht wird.
Ja, und am Ende haben sie vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Atem, um sich gegenseitig
Hört die Schreierei
immer,
auch
immer
auf.
Ins Wort zu fallen. Ja.
Genau. Der eine, der reden muss, der braucht nicht trampeln. Alle anderen müssen trampeln, ist Ruhe im Karton. Genau.
Korrekt, sehr schön.
Dann danken wir dir an der Stelle für dein Engagement und wollen von dir gern noch wissen, wofür du dankbar bist.
Also zum einen bin ich wirklich extrem dankbar für die super Zusammenarbeit, die es bei diesem Gesetz in der Ampelkoalition gegeben hat. Mhm. Weil also wenn ein Gesetz für das steht, was die Ampel gemeinsam erreichen könnte, wenn sie sich sozusagen zusammenrauft, also mit den beiden Kolleginnen FDP und Grüne, ist das wirklich brillant bearbeitet worden, auch dann in Abstimmung mit den Ministerien. Da mussten wir immer ein bisschen hinterherdrücken. Da bin ich wirklich extrem dankbar. Ich bin sehr dankbar für die Kolleginnen, aber auch die Kollegen in der Fraktion, die sehr unterstützt haben. Wie gesagt, ohne Kahnen, da bin ich extrem dankbar, wäre das Ganze so nicht vorangegangen. Die hat sich ja auch noch immer die Mühe gegeben, mit mir zusammen in Insta-Stellungnahmen sozusagen die Wut abzufangen oder Informationen weiterzubringen. Da bin ich auch sehr dankbar. Ich muss sagen, ich bin auch dankbar für all das, was ich gelernt habe. Also ich bin letztens irgendwann gefragt worden, ob ich selbst Cannabis zu mir nehme und ob ich da eigentlich mich mit auskenne. Kannte ich nicht, kenne ich auch immer noch nicht so richtig. Aber ich habe irre viel gelernt über die Menschen, die als Konsumentinnen und Konsumenten dahinter stehen, über die Möglichkeiten, die Hanf bietet. Das ist ja viel zu kurz gegriffen, ist auf diesen Rauschaspekt sozusagen einzudampfen. Da entgehen uns ja auch an ganz anderen Stellen riesige Chancen. Da bin ich sehr dankbar. Man lernt unendlich viel. Ich habe super viele nette Menschen kennengelernt. Also und ich bin auch durchaus dankbar, mit wie viel Geduld meine Frau vor allen Dingen ertragen hat, wenn ich dann auch wieder höchst verärgert aus Berlin zurückgekommen bin. Das ist dann auch nicht immer so schön, wenn da wieder einem eine Laus über die Leber gelaufen ist. Also gibt schon viel, wofür ich auch dankbar bin. Bin auch dankbar, Leute wie euch kennengelernt zu haben, weil es wirklich auch einfach interessant war. Auch mal das Kompliment, mit dem man kam locker ins Gespräch, kann ich auch locker zurückgeben. Also ich finde, es gibt viele Dinge, die wirklich viel Freude gemacht haben, für die ich sehr dankbar bin. Trotzdem glaube ich, werde ich jetzt nicht mit großen Krokodilstränen am 31. März mein Büro abschließen, sondern ich bin auch freudig auf das, was jetzt dann wieder auf mich zukommt, nach fast 12 Jahren Bundestag, die ja nicht nur Dankbarkeit hervorgerufen haben, muss man auch sagen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst und du hast ja auch sehr viel vorgenommen. Ich meine, es gibt andere, die gehen in Rente und wissen nicht, was sie machen sollen. Und du hast offensichtlich ein sehr erfülltes Leben und hast doch einiges vor. Das finde ich richtig gut.
Ja, ich werde auch angetrieben. Ich glaube, meine Frau hat ein bisschen Sorge, dass wenn ich jetzt in Rente gehe, den ganzen Tag hier irgendwie rumhänge. deswegen gibt es schon deutliche Hinweise. Selbst mein Schwiegervater hat schon erklärt, ich müsste dann mit ihm Fahrrad fahren. Also da gibt es schon einige Wünsche, mich loszuwerden. Also anderweitig. Aber es wird schon was werden. Also ich war immer jemand, der sich gut beschäftigt hat, glaube ich. Daran wird es nicht mangeln, da bin ich sicher.
Und wenn du dann doch mal ein bisschen einen Tag mit deiner Frau rumhängen willst, kannst du dir mal einen Vaporizer besorgen und kannst dann im Cannabis-Club mal einkaufen gehen. Nee, aber dazu hast du uns schon ein Statement gegeben, haben es auf der Hemcan, genau. Wer da mal reinhören will, in unsere Folge vom letzten Jahr Hemcan, dass es nicht so deins wäre, ne?
Nee, also ich habe mal geraucht, das gebe ich sozusagen frank und frei zu und bin sehr froh, dass ich das seit über 30 Jahren nicht mehr tue und ich habe auch nicht sehr die gut. Absicht, mit anderen Mitteln anzufangen. Insofern, dieses Laster wird mir wohl erspart bleiben dann letzten Endes. Aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten, mit seiner Frau auch einen schönen Abend zu verbringen. Also da sehe ich jetzt nicht die Schwierigkeit drin.
Zum Beispiel mal einen schönen Podcast hören.
Zum Beispiel mal einen schönen Podcast hören. Ja, oder vielleicht fange ich auch an, mal selbst sowas zu produzieren.
Ja.
Ich hab ja irgendwann mal leichtfertig versprochen oder gesagt bei einem Instagram, ich glaube, es war so ein Live, Instagram Live, Ich würde mal, wenn ich aus dem Bundestag rausgehe, die Genese und die Entwicklung dieses Gesetzes sozusagen podcast-technisch aufarbeiten. Mhm. Mal gucken, vielleicht, wenn es mich überkommt, denke ich nochmal drüber nach, sowas zu machen. Aber das schauen wir mal.
Dann darfst du dich vertrauensvoll auch an uns wenden.
Mach ich dann.
Wir werden dich gern dabei unterstützen. Ja gut, dann stellt sich ja die Frage, anfangen oder aufhören für dich eher weniger, sondern aber eigentlich, wir stellen am Ende immer die Frage, anfangen oder aufhören, ne?
Ja.
Was einem schwerer fällt.
Wir können die mal die Frage stellen und ich bin mal sehr gespannt, was der Dirk dazu zu sagen hat. Lieber Dirk, was fällt dir schwerer? Anfangen oder aufhören?
Also mir fällt aufhören eigentlich nicht sehr schwer, obwohl ich ungern Dinge vermisse und sozusagen, anfangen fällt mir eher schwer. Also insbesondere anfangen von ganz neuen Sachen. Also jetzt zu Dingen zurückkehren, die man schon mal gemacht hat, das sehe ich jetzt auch nicht so als Anfang, das ist ja irgendwie so ein bisschen weiter prötscheln. Aber sowas ganz Neues, also ich habe mir eben, also wie jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt überlege, tatsächlich überlege, ob ich mal mit Podcast was mache oder mich mit einem Kollegen zusammen in so einer Comedy-Geschichte selbstständig mache oder irgend sowas. Das fällt mir echt schwer, da muss ich mich zu aufraffen, weil ich dann immer die Sorge habe, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das kannst du vielleicht gar nicht und dann ist das so. Aber bis jetzt habe ich mich immer noch am Ende dann doch wieder aufgerafft, aber es fällt mir tatsächlich schwerer, etwas anzufangen, als aufzuhören, außer es ist sowas, was ich super gerne mache. Also kochen werde ich nie aufhören, weil erstens esse ich gerne und zweitens koche ich auch noch gerne selbst das, was ich esse. Da höre ich nicht mit auf. Das mache ich nicht. Das wird mir so schwer fallen, da kriege ich hin. Aber ansonsten ist aufhören einfacher. Also das glaube ich schon, ja.
Okay. Aber sag mal, nach 12 Jahren Bundestag, da hast du doch eine gute Schule in Sachen Theater und Comedy gehabt.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja vorher schon über 10 Jahre Theater gemacht. Insofern, die Schule hatte ich schon. Aber Comedy auch, stimmt. Aber eigentlich bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich so ein politische Dinge machen will. Das ist ja auch wieder so ein, der grantelt jetzt da rum. Vielleicht eher so ein kommunalpolitisch vielleicht was. Das könnte ich machen, da bin ich ja jetzt nicht so bisher im Geschäft gewesen, immer so dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin hinterher, mal gucken, was man da hier, naja, mal schauen, aber wie gesagt, man nimmt sich ja, ich habe von anderen Rentnerinnen und Rentnern gehört, man nimmt sich immer irre viel vor, fängt am Ende aber nichts an, weil man ja als Rentnerin und Rentner eh überhaupt gar keine Zeit mehr hat. Deswegen, ich gehe das mal gelassen an und dann schauen wir mal, was ich anfange.
Hervorragend. Wir sind sehr gespannt.
Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß in deinem wohlverdienten Ruhestand.
Dankeschön, das ist nett und ja.
Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal, Dirk. Es war wieder mal sehr angenehm, mit dir zu quatschen und vielleicht hört man sich mal wieder.
Ja, danke, gerne. Wenn ihr irgendwann mal bei der Gesetzgebung sagt, da muss jetzt mal einer drauf gucken, dann gerne Bescheid sagen.
Wir melden uns.
Okay,
Dankeschön. Danke.
Bis dann.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.